Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Abend. An einem Tag, an dem mit Beginn der Corona-Impfungen durch Hausärzte ein wichtiger Schritt auf diesem Gebiet gegangen werden soll. Weil das aber ja nicht ausreicht, wie es heißt, um die dritte Corona-Welle zu brechen, steht weiter eine Lockdown-Verschärfung im Raum. Der neueste Vorstoß dazu heißt Brücken-Lockdown. Der Wortschöpfer ist Armin Laschet und die Diskussion insgesamt darüber wurde heute fortgesetzt. Wir fassen das gleich zusammen. Außerdem interessiert uns der erste Tag in der Corona-Modellregion Saarland, wo unter Auflagen gelockert wird. Wir schauen auf die Türkei-Reise der EU-Spitzen Ursula von der Leyen und Charles Michel ebenso wie auf die Sorge vor einer Eskalation in der Ostukraine. Und gegen Ende der Sendung gibt es einen Nachruf auf Hans Küng, der Schweizer Kirchenkritiker ist mit 93 Jahren gestorben. Die Uhr tickt sozusagen, denn bis Pfingsten will die Union ja klären, wen sie als Kanzlerkandidaten ins Rennen schickt. Armin Laschet als CDU-Chef gilt für viele immer noch als Favorit. Er selbst plädiert im Kampf gegen das Coronavirus seit gestern ja nun doch für eine erneute Verschärfung. Brücken-Lockdown lautet dafür die neue Wortschöpfung, die aber weiter Fragen offen lässt, wie Katharina Hamberger berichtet.
Er hat ohne Zweifel recht, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und springt damit seinem Parteichef Armin Laschet bei, der einen, wie er es nennt, Brücken-Lockdown und ein Vorziehen der Ministerpräsidentenkonferenz vorgeschlagen hat. Man sei es auch denjenigen schuldig, die in den Krankenhäusern unter Hochdruck und extremer Belastung arbeiteten, nicht wieder eine so furchtbare Situation wie zu Weihnachten eintreten zu lassen, so Christdemokrat Kretschmer in der Sächsischen Zeitung. Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier stärkt Laschet den Rücken. Zumindest bei seinem Vorhaben, das Treffen der Länderchefs und Chefinnen mit der Kanzlerin schon in dieser Woche stattfinden zu lassen. Der bisherige Termin ist der 12. April. Ansonsten sind die zustimmenden Reaktionen aus den eigenen Reihen eher zurückhaltend. Und vor allem die SPD kritisiert Laschet scharf. So sagte Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz.
Ich glaube, was wir machen müssen, ist jetzt gut vorbereitete Entscheidungen voranbringen. Und das hilft nicht, sich irgendwie mal irgendwo zu treffen und mal zu gucken, sondern das muss jetzt alles sorgfältig miteinander diskutiert werden.
Scholz verweist außerdem auf die bereits bestehenden Regelungen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, sieht, wie auch schon zuvor Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, keine Notwendigkeit für eine Ministerpräsidentenkonferenz noch in dieser Woche.
Wer glaubt denn im Ernst, dass durch ein oder zwei Tage vorher irgendein Ergebnis besser werden würde, dass es mehr Qualität geben würde. Es ist, wie ich finde, ein besonders gutes Beispiel dafür, dass Aktionismus, der dann eben auch entsprechende Wellen auslöst, aber keine Probleme löst.
So Weil. Bei Laschets Brücken-Lockdown-Vorschlag gibt es aus Sicht des niedersächsischen Ministerpräsidenten noch zu viele ungeklärte Fragen, was Verunsicherung auslösen würde. Somit könne nicht wieder neues Vertrauen entstehen. Laschet hatte am Wochenende einen Lockdown vorgeschlagen, mit dem die Zeit überbrückt werden soll, bis 30-40% der Bevölkerung geimpft sind und die 7-Tage-Inzidenz wieder unter 100 liegt. Er geht davon aus, dass dieser Lockdown 2-3 Wochen dauert, weil immer mehr Menschen geimpft werden. So kann ab heute neben den Impfzentren auch in Hausarztpraxen geimpft werden. 35.000 Hausärzte und Hausärztinnen wollen damit in dieser Woche loslegen. Allerdings wird es zunächst nur rund 26 Impfdosen pro Praxis geben. Die Freude überwiegt dennoch, meint Rudolf Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein und CDU-Bundestagsabgeordneter.
Das bedeutet ja, dass es einfacher wird, Menschen zu erreichen, die man im Augenblick eigentlich nur per Hausbesuch erreichen kann. Und ich habe auch Hausärzte gehört, die gesagt haben, naja, mal mit weniger Menge zu starten ist auch ganz gut, weil wir damit die Prozesse einüben.
So Henke im Deutschlandfunk. Auch er hält die Idee eines kurzen, harten Lockdowns für richtig, aber man müsse definieren, was man damit meine. Auch CSU-Chef Markus Söder befürwortet eine solche Maßnahme in der Bild am Sonntag. Allerdings, Laschet ist der bayerische Ministerpräsident noch nicht öffentlich beigesprungen. Stattdessen hat sich der Generalsekretär der CSU geäußert und das eher kritisch bezüglich Laschets Vorpreschen. Der Bild-Zeitung sagte Markus Blume, Bayern könne vorgezogene Bund-Länder-Beratungen nur dann zustimmen, wenn alle Bundesländer grundsätzlich zur Verschärfung des derzeitigen Lockdowns bereit seien. Eine neue Ministerpräsidentenkonferenz bringe nichts, wenn danach wieder jeder seins mache, so der christsoziale Blume. Laschet steht bei der CSU im Moment besonders unter Beobachtung, denn noch ist nicht geklärt, wer Kanzlerkandidat der Union wird. Der CDU-Vorsitzende oder CSU-Chef Söder. Entscheiden will die Union das bis Pfingsten.
Wir werden nach dem Kriterium entscheiden, wer die größten Aussichten hat, in ganz Deutschland die Wahl zu gewinnen,
sagte Laschet heute im ZDF. Als CDU-Chef hätte er eigentlich das Erstzugriffsrecht, aber da sind einmal die Umfragen, die es ihm nicht leicht machen. Im aktuellen Deutschland-Trend sehen 54% der Befragten Söder als guten Unionskanzlerkandidaten und nur 19% Laschet. Und dann gibt es da noch die Stimmen aus der CDU, die Söder befürworten. Bislang allerdings niemand aus der ersten Reihe. Es kommen nun außerdem Forderungen aus der Fraktion, dass diese in die Entscheidung mit eingebunden werden soll. Unter anderem von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt. Er sagte der Bild-Zeitung, der Kanzlerkandidat könne nicht im Hinterzimmer oder am Frühstückstisch ausgemacht werden. Da hätten die Bundestagsabgeordneten in der gemeinsamen Fraktion ein erhebliches Mitspracherecht, so Dobrindt.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Katharina Hamberger. Während in Deutschland also insgesamt die Zeichen eher auf Lockdown-Verschärfung stehen, geht das Saarland seit heute quasi den umgekehrten Weg. Das Bundesland nimmt wie angekündigt Beschränkungen zurück. Kino- und Restaurantbesuche sind möglich. Voraussetzung ist ein negativer Corona-Test. Dieses Projekt steht aber auch nach wie vor durchaus in der Kritik. Wie die Menschen im Saarland den Tag heute erlebt haben, das fasst Patrick Wiermer zusammen.
Die beschauliche Innenstadt von Saarlouis wirkt so belebt wie in Vor-Corona-Zeiten. Gerade hier in der selbsternannten französischsten Stadt des Saarlandes wird gerne flaniert, trinkt und isst man gerne auf den vielen Außenterrassen. Auch wenn es nur 5 Minuten Sonne zwischen den Schneeschauern gibt.
Wir waren ja lang genug zu Hause. Ein bisschen Leben zurück.
Also man genießt es jetzt doch einmal, hier ein bisschen feiern, Bierchen und dann natürlich wieder zurück in die 4 Wände.
Endlich wieder bedient zu werden und ja, einfach ein Ausgleich zum stressigen Alltag.
Auch in der Kneipe zum Steinpilz läuft wieder das Bier. Die ersten Gäste waren bereits am frühen Morgen da, vor allem Stammkunden.
Ja, immer schön gedeckt.
Ihr hätten die Gäste gefehlt, sagt die Wirtin, genauso wie der Umsatz. Zwischenzeitlich war sie kurz davor, alles hinzuschmeißen. Die Terrassenöffnung, der letzte Strohhalm, um endlich Geld in die Kasse zu spülen. Eine Rechnung, die aber wohl kaum aufgeht.
Also Fass haben wir keinen angeschlossen, weil das funktioniert nicht. Also dann sind die Kosten zu hoch. Eigentlich sind die Kosten so zu hoch. Man macht eigentlich auf und macht Minus.
Zu unsicher die Prognosen, zu kompliziert die Regelungen. Im italienischen Eiscafé La Gondola gibt es daher keine Terrasse.
Weil wir wissen gar nicht, wie die Vorschriften sind. Wir sind noch gar nicht benachrichtigt, ob die Kunden Corona-Test vorweisen sollen oder nicht.
Auch das Wetter sei schuld. Die Lust auf Eis bei eisigen Temperaturen hält sich in Grenzen.
Ich denke, das Wetter spielt eine Riesenrolle, nicht nur heute, sondern auch für die nächsten Tage.
Sagt auch Frank Horath, Hauptgeschäftsführer des DEHOGA Landesverbandes.
Nach einer Umfrage, die wir letzte Woche gemacht haben, haben 18% unserer Mitglieder, die über eine Außengastronomie verfügen, gesagt, wir machen am Dienstag voraussichtlich auf. Weitere 20% haben gesagt, wir nicht vielleicht am ersten Tag, aber in der ersten Woche werden wir aufmachen. Und 60% haben gesagt, das ist für uns noch zu früh.
Ein holpriger Start in das Saarland-Modell. Zwar unterstützt der DEHOGA die Öffnungsstrategie, allerdings blieben noch viele Fragen offen.
Skeptisch sind die Mitglieder auch, was die Selbsttests vor Ort angeht. Hier sind wenige nur bereit, diese durchzuführen.
Der Betreiber des Lavazza-Cafés in der Altstadt musste hingegen noch nicht selbst zum Stäbchen greifen.
Allerdings hatten wir heute Morgen eine Gruppe von 4 jungen italienischen Gästen von uns, die uns dann mit dem Test gesagt haben, hier, wir haben extra einen Test gemacht, für heute mal unseren Espresso mit Stiel in der Tasse zu trinken.
Der Wirt glaubt an den Optimismus und an ein strenges Hygienekonzept. Mit großen Pfeilen auf dem Boden und eisernen Gartengittern hat er die Fußwege auf und von der Terrasse genau markiert. Leben in der Lage.
Wir haben uns das nicht als Problem jetzt herausgepickt, sondern als Situation. Und sind am Abend zufrieden, wenn wir dann doch ein bisschen Umsatz gemacht haben und uns eigenständig über Wasser halten können.
Eine Armee ist vor allem, das ist klar, für militärische Aufgaben vorgesehen. In der Pandemie übernimmt die Bundeswehr aber auch zivile Tätigkeiten. Beispielsweise unterstützt sie ja Gesundheitsämter. In ähnlichen Bereichen beginnen jetzt etwa 300 Rekruten eine spezielle Ausbildung. Das Programm heißt Freiwilligendienst im Heimatschutz. Das aber nicht nur positive Reaktionen hervorruft. Ann-Kathrin Büsker mit den Einzelheiten.
Keine Auslandseinsätze, dafür Tätigkeiten nahe der Heimat. Das sind wohl die 2 entscheidendsten Faktoren, die den Freiwilligendienst im Heimatschutz für Rekrutinnen und Rekruten attraktiv machen sollen. Heute starten die ersten 325 von ihnen, die zunächst ihre militärische Grundausbildung ableisten.
Diese ganz normale Grundausbildung wird nach 3 Monaten gefolgt durch eine Spezialausbildung und die konzentriert sich dann in der Tat auf den Heimatschutz. Sie erfolgt an den Standorten Berlin, Delmenhorst, Wildflecken und Schortens für die Streitkräftebasis und für die Luftwaffe.
So Markus Laubenthal, stellvertretender Generalinspekteur der Bundeswehr. Für diesen Teil der Ausbildung ist also durchaus eine gewisse Mobilität innerhalb Deutschlands notwendig. Im Anschluss an die aktive Dienstzeit von 7 Monaten sind die Teilnehmenden verpflichtet, in den darauf folgenden 6 Jahren insgesamt 5 Monate Dienst in Reserveübungen oder Einsätzen zu leisten. Dies soll nahe ihrer Heimat möglich sein, um es vereinbar mit Beruf und Familie zu machen.
Das Ganze ist eingebettet in eine Struktur, in die sogenannten Heimatschutzregimenter, die wir jetzt auch beginnen aufzustellen in den nächsten 4 bis 5 Jahren.
Ein Ziel ist es, die Reserve der Bundeswehr zu erweitern, um in Notfallsituationen auf Kräfte zurückgreifen zu können. Ein denkbares Szenario hierbei? Eine Pandemie. Aktuell unterstützt die Bundeswehr zahlreiche Gesundheitsämter in der Corona-Pandemie im Rahmen der sogenannten Amtshilfe bei der Kontaktnachverfolgung. Dies geschieht vielfach mit aktiven Soldatinnen und Soldaten. Nicht ohne Folgen, so Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Und Sie können sich vorstellen, wir sind jetzt seit einem Jahr im Corona-Einsatz. Wir tun dies auch gern und mit allen Kräften, die wir zur Verfügung stellen können. Aber natürlich hinterlässt das auch Spuren sozusagen im ganz normalen Betrieb der Bundeswehr.
Die Bundeswehr hat ohnehin seit der Abschaffung der Wehrpflicht mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Der Freiwilligendienst im Heimatschutz ist nun ein Versuch, neue Gruppen zu gewinnen. Mit Blick auf das komplette Jahr sollen 1.000 Freiwillige ausgebildet werden. Das Interesse für den neuen Dienst sei groß, so die Verteidigungsministerin heute. Größer, als man erwartet habe. Konkurrenz also auch für andere Freiwilligendienste? Diese Sorge kommt etwa von Wohlfahrtsverbänden. So kritisiert Peter Neher, Chef der Caritas, gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die Bundeswehr sollte das einfach als das bezeichnen, was es ist. Es ist eine Art Schnupperkurs für die Bundeswehr. Freiwilligendienste sind das Vorrecht der Zivilgesellschaft und nicht des Staates. Und deswegen gilt es genau die bestehenden Freiwilligendienste, wie Freiwilliges Soziales Jahr, Freiwilliges Ökologisches Jahr oder auch den Bundesfreiwilligendienst zu stärken.
Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer zeigte sich einer Stärkung anderer Dienste gegenüber offen und betonte:
Wir nehmen mit diesem Freiwilligendienst niemanden etwas weg.
Kramp-Karrenbauer verwehrte sich auch gegen Kritik am Namen, konkret der Bezeichnung Heimatschutz.
Das ist eine bewusste Entscheidung und es ist auch kein Fehler, diesen Dienst so zu nennen. Ein Fehler war es, dass wir in der Vergangenheit den Begriff Heimat, der uns allen am Herzen liegt, den Rechten in diesem Land zu überlassen, die damit auch einen Missbrauch treiben. Und es wird Zeit, dass wir diesen Begriff wieder in die demokratische Mitte holen und dass wir ihn zurückerobern, wenn Sie so wollen.
Unter anderem aus der Linkspartei hatte es Vorwürfe gegeben, der Name erinnere an rechtsextreme Organisationen wie die Neonazi-Vereinigung Thüringer Heimatschutz.
Aus Berlin an Katrin Büsker. Der Wechsel im Weißen Haus wurde auch in Iran mit Hoffnungen und Erwartungen verbunden. Donald Trump hatte ja einen sehr scharfen Kurs gegenüber Teheran verfolgt und war aus dem Atomabkommen ausgestiegen. Joe Biden hat sich auf die Fahnen geschrieben, es wiederzubeleben. Heute sprechen in Wien Vertreter Irans und der übrigen Beteiligten des Abkommens über eine Wiederbelebung. Inwieweit die USA mit dabei sein würden, war im Vorfeld unklar. Unsere Korrespondentin Karin Sens beobachtet die Gespräche für uns. Frau Sens, welche ersten Eindrücke gibt es nach dem Gesprächsauftakt heute?
Also es ist wohl tatsächlich so, dass die USA in der Stadt sind mit einer Delegation in einem anderen Hotel, in dem die Runde sozusagen tagt. Wir sprechen ja da von einer 4+1 Runde, sprich Russland und China sind mit dabei, aber eben Großbritannien und Frankreich und eben auch Deutschland, die sind eben offensichtlich in einem Hotel und in einem anderen, einige Meter weiter weg, soll die US-Delegation sein. Es hat wohl auch tatsächlich schon bilaterale Gespräche gestern Abend schon gegeben zwischen dem Iran und Russland und zwischen Iran und China und heute Morgen dann weitere vorbereitende Gespräche. Ja, und jetzt im Moment sind die Türen ziemlich geschlossen.
Weiß man denn was über die Substanz der Gespräche, in welche Richtung es da gegangen ist?
Also was wir hören, ist es tatsächlich so, dass es wohl Folgegespräche geben soll und alleine das wird schon als Erfolg gewertet. Inwieweit bei diesen Folgegesprächen die USA dann tatsächlich mit eingebunden werden, ist möglicherweise eher an diesem Punkt noch unwahrscheinlich. Aber es gab wohl eben, wovon ja vorher schon sehr viele Spekulationen, von vielen Spekulationen gesprochen wurde, es gab wohl schon diverse indirekte Kontakte. Aber wie die genau aussehen, da hoffe ich, dass wir einfach im Laufe des Abends oder vielleicht auch morgen noch mal ein bisschen mehr erfahren werden.
Warum ist das überhaupt auf diesem indirekten Wege jetzt so zustande gekommen, beziehungsweise wird auf diese Trennung da so viel Wert genommen?
Das ist tatsächlich Wunsch des Iran, der sagt, er möchte mit den USA nicht direkt verhandeln, solange die Sanktionen in Kraft sind. Es ist ja so, dass US-Präsident Donald Trump 2018 aus dem Atomabkommen ausgestiegen war und danach schrittweise Sanktionen gegen den Iran verhängt hat. Und ein Jahr später hat dann eben der Iran begonnen, verschiedene Verpflichtungen aus dem Atomabkommen auch ebenfalls schrittweise auszusetzen. Und beide beharren jetzt darauf, dass man sagt, also erst muss der eine alle Sanktionen sozusagen aufheben. Und der andere sagt, erst müssen alle Verpflichtungen wieder erfüllt sein. Und an diesem Punkt ist man eben in diese Gespräche heute gegangen. Und da hat man eben vor allem von der EU-Seite auch gehört, dass man beide Seiten dazu bringen möchte, eben jetzt schrittweise vorzugehen und eben nicht sozusagen bei diesen Maximalforderungen zu verharren.
Wie groß sind die Aussichten, dass das gelingt kurzfristig?
Naja, also wir haben sehr viel Getöse im Vorfeld gehört, dass man von diesen Forderungen eben nicht zurücktreten wird, vor allem von Seiten des Iran. Allerdings hat sich da im Laufe des Nachmittags schon auch nochmal das eine oder andere positive Signal ergeben. Auch gestern schon haben wir vom Chef der iranischen Atomenergiebehörde gehört, dass man eben jetzt aus dem Weg aus einer Sackgasse heraus sei. Und das deutet schon darauf hin, dass man sich möglicherweise auch mit kleineren Schritten zufrieden geben könnte. Beispielsweise eben, dass der Iran wieder sein Öl verkaufen darf und dass beispielsweise eingefrorene Gelder, zum Beispiel im Irak, aber auch in Südkorea wieder freigegeben werden, dass die USA eben dafür sorgen. Die haben die zwar nicht eingefroren, aber sie haben auf jeden Fall den Daumen da drauf.
Information live von unserer Korrespondentin Karin Sens über das Treffen zum Iran-Atomabkommen, das in Wien stattfindet. Besten Dank dafür. Wir bleiben im Ausland und schauen auf die Türkei, die ja offiziell weiterhin EU-Beitrittskandidat ist. Dass das Land aber tatsächlich in naher Zukunft in die Union aufgenommen wird, das gilt praktisch als ausgeschlossen. Erst vor kurzem wurden ja erst wegen umstrittener Gasbohrungen im Mittelmeer Sanktionen gegen die Türkei verhängt. Das hat Spitzenkräfte der EU nicht daran gehindert, heute nach Ankara zu reisen. Beim nicht unumstrittenen Gespräch von Kommissionschefin von der Leyen und Ratspräsident Michel mit Präsident Erdogan ging es auch um das kontroverse Thema Migration. Bettina Klein hat zugehört.
Es waren die jüngsten Signale der Entspannung im östlichen Mittelmeer, die die EU nun dazu bewogen haben, eine positive Agenda auf den Tisch zu legen. Vorausgesetzt, die Entspannung bleibt nachhaltig bestehen.
In recent months we have witnessed a de-escalation. This is a positive development, which must be sustained and enhanced.
So Ratspräsident Charles Michel in Ankara nach dem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Erdogan.
We have told President Erdogan that the EU is ready to put a concrete and positive agenda on the table based on three pillars: economic cooperation, migration and people-to-people contacts and mobility.
Diese positive Agenda soll auf drei Säulen aufbauen: der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, der Migration und dem Ausbau zwischenmenschlicher Kontakte. So könnte die Zollunion modernisiert werden. Kontakte auf höchster Ebene zum Thema Klimawandel und öffentliche Gesundheit wurden genannt, ebenso wie Studienaustauschprogramme. All dies als Anreiz für die Türkei, sich in Richtung EU wieder dauerhaft konstruktiver zu zeigen. Wir wollen bessere Beziehungen, sagte Ursula von der Leyen in Ankara, aber wir stehen erst am Anfang.
In sum, we want to move forward towards much better relations in future, but we are at the beginning of this road. And the weeks and months ahead will show how far we can go on this road together.
Die nächsten Wochen und Monate werden zeigen, wie weit wir zusammen vorankommen, so die Kommissionspräsidentin. Denn auch die Lage der Menschenrechte und die Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei wurden angesprochen. Sie sei sehr besorgt, dass die Türkei sich von der Istanbul-Konvention zurückgezogen habe, die den Schutz von Frauen und Kindern vor Gewalt zum Ziel hat.
I am deeply worried about the fact that Turkey withdrew from the Istanbul Convention. This is about protecting women and protecting children against violence. And this is clearly the wrong signal right now.
Ganz klar das falsche Signal, so von der Leyen. Auch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte müsse akzeptiert werden. Doch eine klar ausformulierte Bedingung für die positive Agenda sind Verbesserungen bei den Menschenrechten nicht mehr. Die EU strebt eher eine geschäftsmäßige Beziehung mit der Türkei an um im östlichen Mittelmeer Stabilität zu bewahren, weniger um die Entwicklung im Land selbst zu beeinflussen, sagt Asli Aydin Tashbash von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations in Ankara.
The European Union has dropped human rights as a conditionality in the bilateral relations.
Die EU habe die Menschenrechte als Bedingung fallen gelassen. Doch die EU-Spitzen machten auch klar, dass der Prozess durchaus umkehrbar ist. Erst der Gipfel im Juni wird sich mit der Türkei-Frage und dem weiteren Vorgehen befassen.
Die Ukraine ist eines der derzeit stark von Corona betroffenen Länder. Es ist aber nicht das einzige große Problem, das die Ukraine umtreibt. Nach einem lange Zeit relativ stabilen Waffenstillstand im Osten des Landes verschärft sich die Lage dort wieder. Fast noch größere Sorgen bereiten vielen in Kiew aber auch aktuelle Truppenbewegungen der russischen Armee direkt an der ukrainischen Grenze, was auch über das Land hinaus ungute Erinnerungen an 2014 hervorruft. Gesine Dornblüt.
Der Ton zwischen der Ukraine und Russland hat sich angesichts der russischen Truppenbewegungen nahe der Grenze zur Ukraine und auf der annektierten Halbinsel Krim weiter verschärft. Maria Salnik, Sprecherin des ukrainischen Verteidigungsministeriums, sagte heute: Das Kommando der russischen Streitkräfte erhöht die Kampffähigkeit der russischen Besatzungstruppen in den Regionen Donetsk und Luhansk, indem es die Einheiten in Russland nahe der ukrainischen Grenze stärkt. Oleksiy Honcharenko, Abgeordneter der oppositionellen Partei Europäische Solidarität im ukrainischen Parlament, warf dem russischen Präsidenten vor, mit den Truppenbewegungen von innenpolitischen Problemen vor der Duma-Wahl im September ablenken zu wollen. Natürlich käme ihm ein kleiner, siegreicher Krieg sehr gelegen, um mit etwas weniger Fälschungen die Parlamentsmehrheit zu erreichen. Deshalb provoziert er. Er testet die Reaktion der Ukraine und vor allem die der USA. Ich bin der Biden-Administration sehr dankbar, dass sie hart antwortet. In den vergangenen Tagen waren zahlreiche Videos und Fotos russischer Militärtransporte publik geworden. Nachdem US-Präsident Biden und der EU-Außenbeauftragte Borrell der Ukraine ihre Unterstützung zugesichert hatten, telefonierte heute NATO-Generalsekretär Stoltenberg mit dem Präsidenten der Ukraine, Zelensky. Auch Stoltenberg kritisierte Russlands Militäraktivitäten in der und um die Ukraine. Zelensky rief die NATO dazu auf, die Aufnahme seines Landes voranzutreiben. Die NATO sei, so der Präsident wörtlich, der einzige Weg, um den Krieg im Donbass zu beenden. Die russische Führung reagierte prompt. Kreml-Sprecher Peskow sagte: Wir bezweifeln zutiefst, dass dies der Ukraine helfen wird, ihr internes Problem irgendwie zu bewältigen. Aus unserer Sicht wird es die Lage weiter verschärfen. Wenn man die Menschen in den selbsternannten Republiken fragt, so ist eine NATO-Mitgliedschaft für sie zutiefst inakzeptabel. Russland streitet seit Jahren ab, am Krieg in der Ostukraine beteiligt zu sein. Es handele sich um einen innerukrainischen Konflikt. Zur russischen Rhetorik gehört auch, der Ukraine vorzuwerfen, was Russland selbst vorgehalten wird, nämlich militärisch aggressiv zu sein. Dementsprechend bat Russlands Außenminister Lavrov die Regierungen der westlichen Staaten heute, mäßigend auf die Ukraine einzuwirken. Denn Kiew hat sich jetzt davon verabschiedet, den politischen Rahmen für die Lösung der Krise im Donbass zu kritisieren und droht mit militärischen Maßnahmen. Worauf sich Lavrov bezog, blieb unklar. Zelensky hat heute die NATO aufgefordert, ihre Präsenz in der Region zu verstärken, um damit Russland abzuschrecken. Das Militär der Ukraine meldete unterdessen den Tod zweier ukrainischer Soldaten. Einer sei im Granatwerferbeschuss umgekommen, ein anderer auf Sprengstoff gefahren. Der im vergangenen Juli vereinbarte Waffenstillstand wird immer wieder gebrochen.
Es ist weiter nicht abschließend geklärt, wie es Alexei Nawalny genau gesundheitlich geht. Man weiß, dass er sich im Straflager im Hungerstreik befindet. Als Grund dafür wird vor allem genannt, dass ihm eine angemessene medizinische Versorgung verweigert werde. Der Kreml weist dies zurück. Persönlichen Ärzten Nawalnys wurde heute aber der Zugang zu ihm verweigert. Stefan Lark.
Mitstreiter Nawalnys, darunter auch mehrere Ärzte, die sich um seinen Gesundheitszustand sorgen, waren heute zum Straflager 100 Kilometer östlich von Moskau gekommen, um sich für die medizinische Behandlung des erkrankten Kreml-Kritikers einzusetzen. Zahlreiche Journalisten warteten vor dem Eingang der Strafkolonie in Pokrov. Ivan Tumanov, Koordinator des Nawalny-Stabes, ist angesichts der Zustände in dem Gefängnis besorgt. Auch Mithäftlinge des 44-Jährigen seien dort schon schwer erkrankt. Wir wollen hier keine Demo abhalten. Wir sind gekommen, um die Allianz der Ärzte zu unterstützen. Hilfe ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn sich ein Gefangener krank fühlt. Drei Mithäftlinge wurden bereits mit Tuberkulose ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist schon beängstigend. Was ist, wenn Alexei Nawalny an Tuberkulose erkrankt ist? Doch Zugang zu Nawalny wurde ihnen nicht gewährt. Stattdessen wurden einige von ihnen festgenommen, unter ihnen auch seine persönliche Ärztin Anastasia Vassiljeva. Empört rief sie aus: Fragen Sie den Polizeibeamten, warum die Sicherheitskräfte gegen Ärzte vorgehen. Tun Sie mir nicht weh, ich kann nicht so schnell laufen wie Sie. Der Kreml-Kritiker befindet sich seit fast einer Woche im Hungerstreik und verlangt nach besserer medizinischer Versorgung. Außerdem will er von einem Arzt seiner Wahl behandelt werden. Er klagt über starke Rückenschmerzen und Taubheitsgefühl in den Beinen. Seit dem Wochenende leidet er zudem unter Fieber und starkem Husten. Nach Angaben seiner Anwältin Olga Michailova hat er 13 Kilo abgenommen. Seinen Hungerstreik will er trotz allem fortsetzen. Nawalnys Ärztin Vassiljeva hatte heute vor ihrer Festnahme gesagt, man werde jetzt nicht locker lassen. Das ist ein grober Verstoß gegen die Menschenrechte. Er bekommt keine medizinische Hilfe. Das heißt, wir werden morgen und übermorgen hierher kommen, solange wir nicht zu ihm gelassen werden und nicht wissen, was mit Alexei passiert. Oder bis man ihn in ein normales Krankenhaus bringt, mit normaler medizinischer Hilfe und wirksamen Medikamenten. Der Kreml verwehrt sich gegen die Kritik, Alexei Nawalny würde keine angemessene medizinische Behandlung zuteil. Putins Sprecher Peskow erklärte am Vormittag, der 44-Jährige werde behandelt wie jeder andere Häftling auch.
Ein Bericht von Stefan Lark. Wegen ihres Umgangs mit sexueller Gewalt an Minderjährigen steht die katholische Kirche massiv in der Kritik. Genau das hatte schon vor Jahren der Schweizer Theologe Hans Küng angeprangert. Ihm schwebte eine konfessionsübergreifende Verständigung vor. Und dafür gründete er 1995 die Stiftung Weltethos. Jetzt ist Küng mit 93 Jahren gestorben. Ulrich Pick mit einem Nachruf.
Hans Küng war einer der bekanntesten, populärsten, aber auch kritischsten katholischen Theologen weltweit. Seine große Berühmtheit verdankte er maßgeblich einem Konflikt mit seiner Kirche. 1979 nämlich entzog ihm der Rottenburger Bischof Georg Moser in Absprache mit Rom die katholische Lehrerlaubnis. Hintergrund war ein zuvor von beiden Seiten hart geführter Disput um Küngs Buch Unfehlbar eine Anfrage, in dem er das Amt des Papstes unter die Lupe nahm.
Wenn der Papst bzw. die römische Kurie immer Recht haben, wenn das, was auch die Bischöfe notgedrungen oft zustimmen, wenn das von vornherein stimmt, können sie keine Reformen durchführen. Warum soll man da immer nur kriechen? Warum soll man da mit dem schiefen Blick durch die Gegend laufen? Ein aufrechter Gang geziemt auch einem Theologen.
Trotz dieser selbstbewussten Worte schmerzte ihn der Lehrentzug erheblich. Schließlich hatte der 1928 im schweizerischen Sursee geborene Küng bereits eine steile Karriere vorzuweisen. Mit gerade einmal 32 Jahren erhielt er als jüngster katholischer Theologieprofessor einen Ruf an die Uni Tübingen. Und zwei Jahre später ernannte ihn Papst Johannes der 23. zusammen mit Josef Ratzinger und Karl Rahner zu einem von nur drei deutschen Beratern auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Beschäftigte sich Küng vor seinem Lehrentzug fast ausschließlich mit Fragen der katholischen Theologie, widmete er sich nun als Direktor des unabhängigen Tübinger Instituts für ökumenische Forschung auch den großen Weltreligionen. Zwar meldete er sich immer wieder mit kritischen Tönen über den reformunwilligen Vatikan und die schleppende christliche Ökumene zu Wort, sein Arbeitsschwerpunkt lag aber auf der von ihm ins Leben gerufenen Stiftung Weltethos. Frieden unter den Völkern und Staaten sei nur dann möglich, so die These des Projekts, wenn sich die Religionen und Konfessionen versöhnen. In dieser Sache reiste Küng um die Erde, drehte mit dem Südwestrundfunk die siebenteilige Fernsehserie Spurensuche über die Weltreligionen und sprach im November 2001 vor der UNO. Zu einer Versöhnung mit Rom, die er sich stets gewünscht hatte, sollte es nicht mehr kommen. Zwar traf sich Küng im Herbst 2005 mit Papst Benedikt XVI., seinem ehemaligen Tübinger Kollegen Josef Ratzinger, zu einem Gespräch, doch dieses blieb ohne Konsequenzen. Angesichts des Skandals um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche knüpfte er große Hoffnungen an Papst Franziskus.
Entweder er macht voran, dann wird er rasch Zustimmung weit, weit über die katholische Kirche hinaus gewinnen, oder er macht nicht voran, dann muss er damit rechnen, dass also der Spruch, empöret euch, auch in der katholischen Kirche Einzug hält. Ich glaube, er ist sicher nicht durch die Koreale Partei in erster Linie gewählt worden.
Aufgrund seines ebenso eigensinnigen wie reformerischen Geistes und seiner anhaltenden Kritik am Vatikan dürfte Hans Küng noch lange als frommer Rebell, ökumenischer Unruhestifter oder katholischer Reformer in Erinnerung bleiben.
Ein Nachruf auf den Theologen Hans Küng. Bei uns geht es im Hintergrund gleich weiter mit der komplizierten politischen Lage in der Republik Moldau. Und die Kommentare beschäftigen sich ab 19.05 Uhr mit der Lockdown-Diskussion und den Vorschlägen von Armin Laschet. Und das waren die Informationen am Abend, heute mit Peter Sawicki.